Radio Tux. The German Middle Switch. The German Middle Switch. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung über Grobware. Wir fangen ja an mit der Reihe, die sich hier ein bisschen mehr über Grobware-Themen beschäftigen soll. Und als erstes habe ich bei mir Helmut Neuberger. Er ist Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum bei Zarafa. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, und vielleicht erstmal, dass wir ein bisschen abklären, was ist eine Grobware überhaupt? Was macht eine Grobware?
Ja, also da gibt es einmal die klassische Definition. Das ist ungefähr so das, was Microsoft damals definiert hat. Das heißt, Leute arbeiten gemeinsam mit Kalendern, E-Mail, Kontakten, Aufgaben, diesen Dingen. Heutzutage geht die Grobware-Definition etwas weiter Richtung Kollaboration. Das heißt, auch das Arbeiten mit Dokumenten, auch mit verschiedenen Versionen von Dokumenten. Das ist also das, was man heute mit solchen Dingen machen kann wie O3 Spaces oder SharePoint, wenn man das nimmt, oder solche Sachen. Aber das ist heute ein bisschen ausgeweitet schon.
Ja, wie ist denn das Potenzial von der Grobware? Also braucht jede Firma eine Grobware? Braucht man sowas?
Also jede Firma mit wirklich mehr als zwei Leuten braucht es aus meiner Sicht. Das hat vielleicht nicht jede mit mehr als zwei Leuten eine, aber jede Firma ab 10, 20 Leuten muss es eigentlich, finde ich, heutzutage haben. Und da ist es auch so, dass ich sagen würde, da ist es überwiegend da. Bei den ganzen großen Firmen sowieso, da ist keine Frage. Aber, also ich kenne keine einzige Firma mit 100 Mitarbeitern, die nicht irgendeine Form von Grobware hat.
Was für eine Art Grobware ist jetzt Zarafa?
Zarafa ist eine Grobware in dem klassischen Microsoft-Sinn. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber in dem Sinne, dass wir im Prinzip den Leuten einmal Mail, dann Calendaring, Kontakte, Aufgaben, diese ganzen Dinge in einer Form anbieten, die es ihnen ermöglicht, damit in der Gemeinschaft kollaborativ zu arbeiten. Als das gesamte Feature-Set ist dann eben solche Dinge wie auch, sagen wir mal, Meeting-Requests oder also Einladungen, diese ganzen Sachen. Also da fängt dann Grobware wirklich an und das Ganze natürlich auch objektorientiert. Das heißt, man kann beliebige Objekte mit beliebigen Dingen verknüpfen. Ich kann irgendwelche Dokumente auch an einen Termin hängen oder an einen Kontakt hängen, den Kontakt wieder an den Termin und, und. Das kann man beliebig schachteln.
Das Ganze ist ein Client-Server-Prinzip, oder? Also ich habe irgendwo eine Software, die mir das auf meinem Desktop anzeigt. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie einen Server, der die ganzen Sachen speichert.
Ja, definitiv. Es gibt, glaube ich, noch immer ein paar Ansätze, die das mit Peer-to-Peer machen, aber es ist ein Client-Server-Prinzip, ganz klar bei uns. Es gibt einen zentralen Zarafa-Server. Es kann mittlerweile auch viele Zarafa-Server geben, die gemeinsam dann arbeiten, mit vielen Usern dran. Standard ist nach wie vor, irgendwo steht ein Server, darauf haben die alle möglichen verschiedenen Clients dann eben Zugriff drauf.
Wie ist denn das Ganze überhaupt mit Zarafa entstanden? Kann man das irgendwie festmachen? Wann hat das Ganze angefangen?
Also Zarafa als Firma war im Prinzip so eine, ist im Umfeld der Universität in Delft entstanden, in den Niederlanden. Damals haben sich so ein paar Leute, ich glaube 99, haben sich so ein paar Leute von dort zusammengefunden, haben eine Firma gegründet, Connectux, die hat zunächst mal hauptsächlich sich mit diesen Linux-Appliance-Servern beschäftigt. Die sind auch recht schnell draufgekommen, dass man in diesem Bereich irgendeine Konkurrenz, einen Wettbewerb zu Exchange bauen muss. Daraufhin haben sie beschlossen, da was zu machen. Wir hier in Deutschland haben ein Vorprojekt gehabt, das hieß Exchange for Linux. Und Exchange for Linux war im Prinzip so ein bisschen ein Prototyping davon, hat damals in Python diese gesamten MAPI-Sachen von Microsoft mit implementiert. Und in 2004 haben wir uns näher kennengelernt. 2005 sind wir dann zusammen, oder während 2005 sind wir zusammengegangen. Und dann wurde also aus Connectux unter Beteiligung von uns die Firma Zarafa, die seit 2005 im Prinzip aktiv die Grobware, so wie Sie sie heute sehen, verkaufen.
Das Ganze ist nicht eine Entwicklung von Microsoft, obwohl jetzt sehr viel Microsoft-Spezifikationen da drin sind, sondern ihr habt versucht, irgendwie das nachzubauen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben uns überlegt, was wollen die Kunden wirklich, beziehungsweise nicht nur überlegt, sondern wir haben das ja über diese Appliance-Server-Vergangenheit mitbekommen. Da sieht es trotz allem einfach so aus, dass 90% der Kunden eben Outlook auf dem Desktop hat. Dann haben die natürlich auch noch andere Dinge, aber das haben sie hauptsächlich. Und dann haben wir beschlossen, dass es, um das sauber zu bedienen, muss man diese Dinge, die bis dahin eben proprietär waren, einfach mal public machen. Dazu haben wir damals die MAPI reverse engineert. Mittlerweile ist sie auch dokumentiert, aber zu der Zeit musste man das noch tun. Wir haben auch andere Dinge, wie zum Beispiel, da kommen wir, glaube ich, später auch noch drauf, das Active Sync Protokoll oder Over the Air, also das Air Sync Protokoll, im Prinzip als Open Source rausgebracht dann auf SourceForge. Also wir haben einfach versucht, möglichst nah an das, also an die APIs und Protokolle ranzukommen, die Microsoft und andere Clients, übrigens, es gibt etliche Clients, die MAPI nutzen, nutzen, um mit dem Server zu kommunizieren. Und dadurch konnten wir den Server im Backend eben ersetzen durch einen Linux oder übrigens auch theoretisch eine andere Server. Es gibt mittlerweile auch BSD-Portierungen davon. Aber das war der Ansatz. Und die große Philosophie dahinter ist einfach, bring aus beiden Welten das zusammen, sodass es für den User maximal gut funktioniert, also möglichst transparent.
Wenn du sagst, dieses Prototyping, was habt ihr dann mit Exchange for Linux gemacht? Was hat da vielleicht nicht funktioniert?
Also was wir gemacht haben, wir haben in erster Linie mal das Datenmodell und die API verstanden. Das haben wir, um schnell entwickeln zu können, auch eben in Python umgesetzt, was sehr gut funktioniert hat, was aber in der Skalierung eine Grenze hatte. Also das heißt, 50 oder 100 User ging noch und darüber hinaus wurde es dann einfach nicht mehr so schön. Hat verschiedene Implikationen. Ansonsten war die Architektur im Prinzip ähnlich wie heute, also auch mit MAPI Service Providern auf der Windows-Seite oder auch mit anderen Ansätzen da für Web-Applikationen. Und auf der Server-Seite eine Storage, damals hatten wir eine Postgres-SQL hinten dran. Da mussten wir hauptsächlich mal verstehen, wie das Datenmodell aussieht. Das ist schon recht mächtig. Insgesamt, wenn man das komplette Datenmodell zum Beispiel von Outlook und Exchange haben will, muss man heutzutage mit 900 Properties fahren. Das ist nicht einfach zu verstehen. Zum Glück nimmt diese Komplexität einem die API dann hinterher wieder ab.
Was bedeutet Properties? Also das ist das MAPI-Protokoll oder wie?
Nee, Properties oder? Sind jetzt vereinfacht gesagt zum Beispiel Felder. Also ein Property könnte sein Datum von einem Termin. Das kann natürlich, um sich mal bildlich vorzustellen, das Anfangsdatum eines Termines wird in diesem Modell an ungefähr 10 Stellen abgelegt. Das ist historisch begründet durch die vielen Versionen, die es gibt. Wenn ich jetzt einfach nur ins Modell reinschreibe und ich an einer Stelle das schreibe, habe ich Inkonsistenten. Also ich muss im Prinzip diese API benutzen, damit es konsistent gespeichert wird. Und ganz vereinfacht sind die Properties im Prinzip Ausprägungen von Datenfeldern.
Okay, ihr habt also dieses Exchange for Linux entwickelt gehabt in Python und dann habt ihr das doch mal irgendwie weggeschmissen und habt das, weil die neue Programmiersprache ist ja jetzt nicht mehr Python.
Es war ein bisschen anders. Es war so, dass wir gesehen haben, dass wir von der Skalierung her an Grenzen laufen und haben uns überlegt, das Ganze in C neu zu entwickeln oder C++, was ein gigantischer Aufwand gewesen wäre. Und zu der Zeit haben wir dann auch schon die Leute kennengelernt in Delft, die just das schon gemacht haben. Und dann haben wir uns das einfach mit denen genauer angeschaut und die hatten wirklich eine extrem performante, sehr gute Storage-Implementierung davon umgesetzt. Und die hatten zum Beispiel noch keine große Erfahrung jetzt im Bereich Offline und solche Sachen, also wenn man diese ganzen Daten auch offline hält. Und da haben wir eine einfache Entscheidung getroffen. Arbeiten wir zusammen oder müssen wir das wieder neu machen? Und haben dann beschlossen, wir haben uns mit denen beteiligt und es gibt jetzt einfach eine Firma, Zerafa. Das Team hat sich dadurch auch deutlich vergrößert. Es arbeiten jetzt aktuell heute über 40 Leute, von denen 25 Entwickler sind. Übrigens mittlerweile auch in Brasilien und in Indien und viele in Delft arbeiten nur an dieser Gruppe. Also das ist auch ein recht mächtiges Team mittlerweile.
Okay, wo arbeitet ihr denn noch? Oder was sind die, ja, wo sind sie überall eingesetzt?
Also Zerafa wird hauptsächlich in europäischen Kernländern eingesetzt. Das liegt auch daran, dass wir einfach noch keinen Unicode unterstützen. Das ist für Ende des Jahres vorgesehen. Das ist auch ein ziemlicher großer Schritt. Das heißt, ich würde sagen, 90% der Installationen, das sind übrigens heute so rund 5000 kommerzielle Installationen, also Leute, die in irgendeiner Form Service oder sonstiges dafür bezahlen oder auch ja, in irgendeiner Form was damit tun, nur die können wir auch wirklich messen und erkennen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die bewegen sich zu 90% im europäischen Kernland, heißt Benelux, heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, England noch ein bisschen, Spanien noch ein bisschen. Und dann die europäischen Länder außenrum auch noch ein bisschen und dann hört es aber auch schnell auf. Es gibt ein paar Installationen USA, aber ist nicht so wahnsinnig viel.
Okay. Und das, da seid ihr daran, dass sich das irgendwann mal ändert?
Im Moment sind wir weiter noch sehr stark auf Europa fokussiert, weil mit 40 Leuten hat man zwar eine ganz gute Mannschaft hier für Groupware und dieses Thema, also sind wir eigentlich schon eine große Mannschaft, aber für weltweit sind wir definitiv zu klein. Und das, also im Moment haben wir zum Beispiel jetzt keine Pläne, irgendwas in den USA zu machen, außer dass wir dort ein, zwei Partner haben, die da drüben was tun, aber wir selber machen dort nichts.
Okay, gehen wir vielleicht nochmal zurück auf die Technik. Und zwar, MAPI ist jetzt schon oft gefallen. Ist das eine Abkürzung? Wofür steht das? Was macht das genau?
Also MAPI ist im Prinzip die Message API von Microsoft, die eigentlich nicht von Microsoft ist, sondern die ist ursprünglich mal ganz von einem Mann entwickelt worden, der dann von Microsoft eben eingestellt wurde und damit wurde es dann ein Microsoft-Ding. Dann haben sie auch noch schöne Bücher drüber gemacht, ganz am Anfang. Da gibt es ein schönes Buch, MAPI 1 irgendwas. Das hat es lange über die Microsoft Press zu bestellen gegeben und auf einmal nicht mehr. Dann kam dann so eine Zeit, wo das ein bisschen unter dem Tisch gehalten wurde. Mittlerweile ist wieder alles sehr gut dokumentiert. Und die MAPI API oder diese Message API ist nichts anderes wie eine generelle Applikations-Programmierinterface, mit dem ich beliebige Objekte in Groupware, also das Objekt zum Beispiel von einer E-Mail sieht fast genau aus wie das Objekt von einem Kontakt. Also das ist relativ ähnlich. Es hat ein paar Properties mehr oder weniger. Und der große, wirkliche Vorteil von MAPI ist, dass es einen sehr guten Notification-Mechanismus hat. Das ist das, warum es viel besser funktioniert wie Standard, sagen wir mal, einfache Protokolle. Und diese Notifications sorgen dafür, dass jeder Client mitbekommt, wenn sich irgendwo anders etwas ändert. Und das ist für Groupware essentiell.
Das heißt also, wenn ich einen neuen Kontakt irgendwo ablege, kriegen das alle anderen Clients auch mit.
Genau, das heißt zum Beispiel auch, wenn ich in einem Kontakt, der bei einem anderen mit etwas anderem verknüpft ist, also ich sage jetzt mal, irgendeiner hat einen Kalendereintrag gemacht und hat an den einen Kontakt angehängt und dieser Kontakt ist aber aus einem Folder von jemand anders und der ändert in diesem Folder, in dem Kontakt die Adresse, dann wird das bei dem anderen in dem Kalender, in dem Kontakt auch mitgeändert. Und zwar innerhalb von Sekundenbruchteilen. Das bietet eben nur eine API mit wirklich Notifications. Das kann kein Protokoll, das erstmal alle Änderungen immer pollt und vergleicht und sonstiges macht, kann das bieten.
Was macht das Protokoll da genau? Können wir da so tief einsteigen?
Es ist kein Protokoll, es ist eine API.
Oder was macht die API, dass wenn, also wie kriegen das plötzlich alle Clients mit?
Ja, es ist im Endeffekt ist das genau der Punkt, wie die API funktioniert. Also jeder MAPI-Client hat einen MAPI-Service oder muss einen Service-Provider haben, der im Prinzip über diesen Notification-Mechanismus, das sind also Remote Procedures, davon was mitbekommt. Das ist übrigens auch das, warum natürlich die Ressourcen, die hier hinten dran, also diese Sachen sind ressourcenlastiger. Also ich brauche sowohl auf der Client als auch auf dem Server deutlich mehr Ressourcen, um sowas zu fahren. Das war früher immer ein Problem. Heutzutage ist es nicht mehr so ein Problem. Das war früher ein Problem, warum zum Beispiel große Exchange-Umgebungen sehr schlecht liefen, weil einfach die Ressourcen nicht überall ausreichend da waren. Das hat sich mittlerweile völlig erledigt. Ich habe mittlerweile für solche objektorientierten Herangehensweisen und auch für solche Remote-Procedure-Sachen und Patients einfach genug Power, auch genug Bandbreite und diese ganzen Dinge.
Gut, wenn wir diese Notifications haben, also bin ich aber mal eine Weile offline. Wie funktioniert es dann, wenn ich dann meinen Client irgendwann wieder anschließe? Also wie kriegt er das dann plötzlich alles mit?
Das ist natürlich der Trick, ja. Offline heißt nichts anderes. Da muss natürlich dann wieder ein echtes Sync-Protokoll her. Und das funktioniert desto besser, desto näher es wieder an diesem Gesamtdatenmodell hängt. Es gibt dazu so einen Mechanismus, der heißt dann Incremental Change System, glaube ich. Das ist die ICS auf jeden Fall. Im Endeffekt heißt das, ich habe einen identischen Storage, also wenn ich einen Offline-Storage fahren will, habe ich genau die gleiche Datenbank, die auf dem Server läuft, auch nochmal lokal. Und alle Änderungen werden in einer endlosen Liste im Prinzip in so einem Log mitgeführt, wenn ich nicht online bin. Und wenn ich das nächste Mal online gehe, wird das praktisch dann nachgefahren und eben auch auf Konflikte überprüft. Da hilft es natürlich schon, wenn man dieses ICS-System von Microsoft eben mit implementiert hat, was wir auch gemacht haben. Da funktioniert dann offline auch alles wirklich sauber. Also wer das mal testen will, wenn ich offline irgendetwas ändere und ich gehe nach online und jemand anders hat es auch geändert, dann bekomme ich eben ganz saubere Konfliktlösungen.
Okay.
Wobei übrigens, das ist mittlerweile so gelöst, dass dieses Offline-Online so schlau im Prinzip gefahren wird, dass er, wenn ich einen Offline-Modus habe und bin gerade online, dann prüft er, dann geht er über die Notifications direkt auf den Server. Also nur wenn dann wirklich die Leitung weg ist, fährt er das in den lokalen Storage.
Sonst müsste ich ja auch immer alles doppelt eigentlich halten.
Im Endeffekt halte ich alles doppelt bei einem Offline, das ist so. Ja, okay. Anders geht's leider nicht. Man kann im Prinzip noch ein bisschen einschränken, indem man sagt, was soll offline vorgehalten werden. Man muss vielleicht nicht immer alles offline vorhalten, aber im Endeffekt habe ich dann doppelte Daten, das ist klar.
Das heißt also, ich kann alles über diese eine API machen, ich muss also nicht irgendwie was nebenbei machen, ich muss nicht irgendwo noch IMAP sprechen oder POP oder was weiß ich, sondern ich mache das alles von der E-Mail über einen Kalender, über einen Kontakt, über was weiß ich, alles über diese eine Sache.
Genau, und es geht sogar noch weiter. Also etliche andere Applikationen können eben über diverse Möglichkeiten auch mit dieser API arbeiten. Also wir haben zum Beispiel die PHP-MAPI als Open, schon länger Open Source gemacht. Damit kann ich aus einem beliebigen PHP-Programm ganz einfach über MAPI-Calls auf diese Daten zugreifen, auch wieder mit Notification-Unterstützung und allem drum und dran. Da ist der große Vorteil einfach ganz einfach der, dass wenn ich das Modell mal verstanden habe, dass ich dann wirklich eine konsistente Geschichte habe. Natürlich kann man auch mit POP oder IMAP auf unsere E-Mail-Daten zugreifen. Dazu haben wir einfach ein Gateway gemacht, das praktisch MAPI-Objekte für dieses relativ einfache IMAP-Protokoll übersetzt. Das ist aber nicht das, wo wir unsere Stärke sehen. Man kann per IMAP zugreifen, muss man aber nicht.
Und ich kann auch nicht nur per E-Mail zugreifen, ich kann auch per CalDAV zugreifen, auf die Kalenderdaten dann und sowas.
Genau, CalDAV wird mittlerweile auch unterstützt. Wir haben auch schon eine Weile iCal drin, wobei iCal in sich nicht unbedingt jetzt mein Favorit ist. Das hat schon, deswegen gibt es auch CalDAV, es hat schon intern einige Probleme. CalDAV ist deutlich besser. Bei CalDAV ist im Moment noch ein bisschen ein Problem, dass wir ein bisschen so auf ein Moving Target programmieren. Das heißt, es gibt zwar eine Spezifikation, die hat dann noch gar niemand komplett umgesetzt, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Wir haben es jetzt drin, es funktioniert, oder unsere Referenz ist Sunbird. Da gucken wir einfach immer, dass es möglichst gut geht. Es ist aber auch eine relativ frische Entwicklung. Also CalDAV gibt es bei uns seit Jahresanfang und ich glaube, dass es noch deutlich besser wird. Also auch von der Performance her ist es bisher sicherlich noch nicht ideal.
Okay. Gehen wir vielleicht nochmal wieder auf MAPI. Warum ist denn das jetzt tatsächlich das, warum soll es jetzt das überlegene Protokoll sein? Ist es, weil es das alles über eine Sache macht oder gibt es da noch was anderes?
Also was heißt überlegen? Es ist einfach erstens mal hat es eine gigantische Verbreitung. Also das heißt, wenn man eben gewisse Desktops bedienen will, dann ist es dort einfach gesetzt. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass vor vielen Jahren sich jemand wirklich schlaue Gedanken gemacht hat und gesagt hat, Protokolle an sich helfen uns nicht weiter. Wir brauchen APIs, zumindest in kollaborativen Arbeiten. Und eine API ist halt was ganz anderes wie ein Protokoll. Ich kann damit wirklich programmieren, während ein Protokoll mir im Endeffekt Daten hin und her jongliert. Das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz. Der zweite ganz entscheidende Punkt war einfach, dass die von Anfang an konsequent diese Notifications umgesetzt haben und mit denen sicherlich am Anfang auch viele technische Probleme hatten, nur die sind halt jetzt gelöst. Wenn ich jetzt das Gleiche völlig frei machen will oder neu from scratch, dann laufe ich durch die gleichen Probleme wieder. Und wir haben uns dann einfach entschlossen, das zu nehmen, was da ist, weil wir eben auch wirklich sagen, wir wollen den Kunden so unterstützen und dort abholen, wo er steht und den Benutzer. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass es eben einfach erstens mal heute auch alles sauber dokumentiert ist und zum Zweiten, dass es solche Sachen gibt wie dieses OpenMAPI-Projekt, wo viele Firmen gemeinsam an einer freien Umsetzung von dieser MAPI-Sache arbeiten. Also von uns kann man ja auch diese ganzen MAPI-Dinge alle im Source-Code holen, auch das Z-Push kann man im Source-Code holen. Also wir machen das frei und damit sehe ich einfach keinen Grund mehr, jetzt hier was Neues zu entwickeln, wenn es was gut Funktionierendes gibt.
Aber gut funktionierend ist ja auch immer so ein bisschen relativ, weil wenn man eine API jetzt hat, aber die ändert sich ständig oder es ständig neue Properties hinzukommen, das ist ja dann auch eigentlich wieder kontraproduktiv, oder? Man muss ja immer hinterher programmieren, statt zu sagen, man nimmt ein Protokoll und das macht genau die Sache und die macht's perfekt.
Genau richtig gedacht. deswegen eine API nehmen, die es schon lange gibt, weil die ist dann im Prinzip schon relativ ausprogrammiert. Also an der MAPI ändert sich heute nicht mehr viel. Es ist definitiv richtig. Das Problem hat man aber praktisch mit jeder API, die man macht. Das hat man auch, wenn man jetzt eine neue macht. Es wird mit der Zeit neue Anforderungen geben, neue Clients, die wird wachsen. Das passiert einem im freien Bereich, wenn man völlig neue Sachen ansetzt, genauso. Vielleicht am Anfang sogar noch dynamischer. Natürlich muss man immer wieder anpassen. Also ein Beispiel von Outlook 2003 auf 2007 haben wir sicherlich 3-4 Wochen gebraucht, um praktisch den Client anzupassen. Dadurch, dass wir aber MAPI schon komplett hatten, war der Schritt kurz. Ja, also andere haben da sicherlich längere Probleme gehabt, das anzupassen, die vorher nicht das gesamte Modell hatten. Und so wird es auch weitergehen. Also MAPI ist einfach eine API, die gibt es seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und die ist im Prinzip rund und funktional. Da kann es kleine Detailveränderungen geben, aber nichts Großes. Und ein anderer Punkt, der sehr entscheidend ist, es gibt unzählbar viele Clients, also es geht sicherlich in die hunderte Millionen, die MAPI sprechen. Niemand wird diese API über Nacht ändern können. Auch ein großer Hersteller wie Microsoft muss halt schauen, dass sein nächster Server noch mit seinem letzten Client funktioniert. Ansonsten hat er ein Problem.
Oh ja. Okay, du hast schon kurz OpenMAPI angesprochen. Da werden wir sicher auch noch in nächster Zeit als nächstes so ein Interview machen, aber vielleicht kannst du schon mal kurz sagen, was ist OpenMAPI? Das sind mehrere Firmen, die sich zusammengetan haben.
Genau, das ist ein freies Projekt erstmal oder eine Plattform, wo ein paar Leute sich zusammengefunden haben, die genau das tun wollen, also diese API eben erstens mal sauber und offen kommunizieren wollen und auch erst dann auch Dinge zusammenbringen wollen, wie andere Sprachunterstützung und so weiter. Also wie gesagt, wir haben zum Beispiel eine PHP-MAPI-Umsetzung dafür gehabt. Wir hatten nichts für Java, andere haben was für Java. Dann gibt es verschiedene andere Dinge, die gefehlt haben. Das alles sollte zusammenkommen und da haben sich jetzt ein paar Firmen zusammengetan. Das war alles auch ein bisschen unter der Leitung von dem Thomas Uhl von Topalis. Dann hat da gleich von Anfang an die Firma Wilkin in Ulm mitgemacht und auch die Wipcom-Leute aus München. Das sind also alles Firmen in Deutschland, die sich mit Groupware und Programmierung beschäftigen und die alle in irgendeiner Form was mit MAPI machen. Und dann eben der Ansatz, der übliche, bevor jeder ein eigenes Süppchen macht, machen wir das zusammen, dokumentieren es sauber, geben anderen Leuten die Möglichkeit, damit reinzuschauen. Also einfach offene Entwicklung und deswegen OpenMAPI.
Okay. Gibt es da eigentlich irgendwelche rechtlichen Probleme, wenn ihr das Zeug nachprogrammiert oder reverse-engineert? Oder früher musstet das ja machen, jetzt ist ja mittlerweile alles offen. Ist das alles, gibt es da nie Probleme oder gab es da schon mal was?
Nee, es gibt absolut keine Probleme. Ganz einfache Erklärung, es ist absolut unmöglich, eine API zu patentieren. Das geht nicht per se, Punkt. Weil es muss, zumindest nach deutschem, europäischem Recht, muss es möglich sein, zwischen Programmen in dieser Form zu interagieren. Ja? Und eine API ist genau das. Das soll die tun. Deswegen gibt es da auch auf die API kein Patent. Und deswegen kann man, und auch ganz nebenbei in Europa ist Reverse Engineering auch nicht verboten. Das heißt, das ist absolut sauber. Das kann man so tun. Natürlich darf man in keiner Weise Source oder irgendwas klauen, was auch keiner gemacht hat. Sondern man hat einfach, ähnlich wie Samba, hier Dinge nachprogrammiert, wo dann hinterher ein Programm oder die Calls eines Programms sich gleich verhalten. Ja, gleich in Anführungszeichen. 100% kriegt man nie hin, aber man ist schon sehr weit. Das ist absolut sauber. Wo man natürlich aufpassen muss, sind Header-Sachen oder Copyrights, die man in keiner Weise verletzen darf. Das heißt, man muss Clean Room das nachprogrammieren. Das ist definitiv passiert. Deswegen gab es bis heute auch nicht das geringste Problem in der Richtung. Man kann sich darüber streiten, inwieweit zum Beispiel solche Dinge wichtig sind, wie dann Trademarks und Namen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht mal irgendjemand sagt, er hat was dagegen, dass man Werbung damit macht oder sowas, dass man ein gleiches Verhalten oder sowas hat. Aber im Endeffekt ist es das, aber die eigentliche API ist nicht schützbar. Das ist ganz klar auch von den Leuten, die sich dieses Patentrecht und alles ausgedacht haben, so gewünscht, weil dann wäre es unmöglich, ohne gigantische Lizenzgebühren irgendwelche Programme praktisch miteinander arbeiten zu lassen.
Und auch MAPI ist jetzt nicht ein geschützter Name oder so, der nicht verwendet werden darf?
Meines Wissens nicht.
Okay. Was brauche ich denn jetzt, um einen Starafa-Server aufzusetzen? Was brauche ich, den normalen LAMP-Stack, so Apache, PHP, MySQL oder?
Ja, genau. Es ist im Endeffekt, man braucht ein beliebiges Linux. Wir haben natürlich für einige auch schon fertige Pakete, klar, aber im Prinzip kann man auch ein beliebiges nehmen, selber kompilieren, wenn man lustig ist. Darauf läuft im Endeffekt dann genau das. Es läuft in MySQL, es läuft in Apache für diese ganzen Dinge zum Web-Access und so weiter. Es läuft PHP. Damit hat man schon das Wichtigste. Dann kann man sich noch irgendeinen beliebigen MTA suchen. Meisten Leute nehmen heute Postfix, muss aber nicht sein. Ja, dann brauchen wir noch so ein paar kleinere Libraries, die kann man alle bei uns mit gleich mitziehen und das war's eigentlich schon. Die Installation ist heute auch so, dass man es in einer viertelhalben Stunde hinkriegen kann. Viel mehr war es auf dem Server nicht. Im Endeffekt, was wichtig ist, ist, dass man den Server nicht unterdimensioniert. Also man sollte nicht den Trugschluss machen, wenn mein Server mit 200 Leuten mit IMAP sauber gearbeitet hat, tut das dann auch. Ist aber heute kein Problem, weil also ich kriege heute einen Server mit 4 Gigramm oder sowas wirklich schon zum kleinen Preis. Und das Entscheidende ist hier schon auch RAM und schnelles I.O., weil die Datenbank durch diese Umsetzung des objektorientierten Modells in relationale Datenbank, die hat was zu tun. Also da passiert echt was.
Was habe ich denn für Anforderungen ungefähr, wenn ich jetzt sage, ich will 30 Leute, 40 Leute, die da den Zarafat-Server benutzen sollen, was brauche ich denn da ungefähr?
Also da kann man mit einem Gigramm und einer normalen Standard, sagen wir mal, das, was man heute so als CPU bekommt, anfangen. Bei 30, 40 Leuten tut es einem auch noch irgend so ein SATA-Plattending, vielleicht ein RAID, wenn man auf die Daten irgendwie, wenn man die länger benutzen will. Aber das reicht. Und dann, ich würde mal sagen, so ab 100, 200 Leuten sollte man dann schon wirklich in die Maschine investieren mit einem Dual-Core oder mehr und vielleicht auch mit 4 Gig oder noch mehr. Also RAM kann man eigentlich nie genug haben. Ganz klar, ganz einfache Regel. Je mehr RAM drin steckt, desto besser. Und auch die Platten-IO muss dann wirklich steigen. Also das ist schon wichtig, wenn ich mit ein paar hundert Leuten wirklich da arbeiten will. Kommt natürlich auch darauf an, was diese paar hundert Leute machen. Wenn das Gelegenheitsnutzer sind, ist nicht so wild. Aber wenn die alle zusammen concurrent arbeiten wollen, dann muss dann da schon wirklich ein schnelles RAID hin. Möglichst übrigens auch kein RAID 5, das ist tödlich für große Datenbankanwendungen, sondern irgendein RAID 1 hier oder RAID 10 oder sowas. Dann, also sowas kriegt man heute schon im Preisbereich um 3.000, 4.000 Euro.
Okay, ihr habt ja jetzt MySQL, gibt es auch andere Datenbanken? Also ich meine, wenn es verschiedene MTAs gibt, warum nicht verschiedene Datenbanken?
Also im Prinzip kann man auch mit anderen SQL-Datenbanken arbeiten. Es ist nur sehr, sehr stark von der Performance optimiert auf die InnoDB, die ja die Engine ist bei MySQL. Und das heißt, wir selber bieten nichts anderes an wie die MySQL. Die tut bei uns gut. Warum sollen wir was anders machen? Das ist im Prinzip auch möglich, eine andere Datenbank hinten anzuflanschen. Es ist nur, also von den Tests her glauben wir, dass die Performance dann rapide nach unten geht, weil die Optimierung eben sehr stark auf MySQL InnoDB zugeschnitten ist. Es gibt aber da jetzt übrigens auch neue Ansätze und ein, zwei Projekte, die da was tun wollen. Das ist aber noch nicht spruchreif. Also da die üblichen Verdächtigen, sowas wie eben die Ingress, die ja jetzt auch frei ist und solche Sachen warten vielleicht in Zukunft kommen. Wir werden sehen.
Ihr arbeitet da mit verschiedenen Unternehmen dann zusammen oder macht ihr das alles selber?
Genau, also bei diesen Datenbanksachen arbeiten wir mit anderen zusammen. Alles andere, was ich bisher genannt habe, machen wir selber. Also auch so ein Punkt. Zarafa ist eben auch wirklich deswegen komplett jetzt letztes Jahr dann unter AGPL gekommen, weil wir auch wirklich allen Code selber geschrieben haben. Also für uns ist das halt auch relativ einfach gewesen, den Schritt dann zu machen. Bei so einem komplexen Produkt ist es nicht immer der Fall. Also da gibt es auch andere Produkte, die dann halt einen Web-Access von woanders nehmen und davon da. Dann wird es später schwierig. Zarafa ist aus einem Guss komplett von uns entstanden. Und deswegen sind wir da auch maximal flexibel, wenn wir jetzt Designentscheidungen treffen.
Das heißt, das komplette Ding ist Open Source. Ich kann mir also den Quellcode von eurer Website einfach runterladen?
Korrekt. Es ist so, also das komplette Zarafa Basispaket ist Open Source. Es gibt ein paar Erweiterungen für Enterprise, die nicht Open Source sind. Das kurz erwähnt. Es gibt eine Multiserver-Erweiterung. Es gibt ein spezielles Brick-Level-Backup. Diese Dinge sind es nicht, aber wenn das Ganze, die Basis, das MAPI, Web Access, diese Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, die sind alle komplett im Source Code Open Source unter der AGPL. Damit kann jeder einen Server aufsetzen und damit erstmal tun, was er will und eben auch selber Erweiterungen machen. Das ist mittlerweile schon recht aktiv, was da Leute machen. Wir wundern uns immer mal wieder, weil es ein komplexes Thema eigentlich ist. Aber da ist eigentlich das Feedback ganz gut. Es gibt auch ein paar Dinge, zum Beispiel jetzt den MAPI Service Provider auf der Windows-Seite. Also wenn man auf einem Windows-Gerät das installieren will, der ist nicht Open Source. Da gibt es mittlerweile zwar auch welche, die Open Source sind, aber unserer ist nicht Open Source. Das hängt auch damit ein bisschen zusammen, dass wir sagen, gut, wer proprietäre Software nutzt, der braucht es nicht im Open, braucht es nicht als Open Source, aber auf Server-Seite, auf Linux-Seite sind wir absolut sauber.
Was macht dieser Kleinteil genau?
Der ist die Umsetzung im Prinzip vereinfacht gesagt die MAPI DLL auf der Windows-Seite, die Outlook vorgaukelt, mit Exchange zu reden. Das war jetzt eine ganz einfache Erklärung. Also das ist nichts anderes wie ein Service-Provider, der den MAPI-Calls umleitet nach Linux. Da steckt auch noch ein bisschen Know-how drin bezüglich solchen Dingen wie FreeBSY Implementierung oder solchen Dingen wie die ganzen Formate und MIME-Sachen und so weiter. Da braucht man übrigens auch einen eigenen Transport-Provider. Also das ist auch auf der Windows-Seite. Also die kurze Geschichte ist die, wenn man Outlook benutzen will, dann muss man sich ein bisschen proprietären Code reinladen. Wenn man das nicht benutzen will, mit allen anderen Clients, kommt man völlig mit dem ganzen freien AGPL-Sachen aus.
Das heißt also, wenn ich jetzt Outlook benutzen will, dann muss ich irgendwas von euch kaufen und das muss ich dann dazu installieren und das läuft dann irgendwie neben Outlook hin und her, dass das auch wirklich alles funktioniert.
Naja, es läuft in Outlook nicht als Plugin, sondern genauso wie es Exchange macht, als MAPI Service Provider. Das heißt, wenn man Outlook installiert und das von uns installiert hat, dann bekommt man bei der Installation von Outlook so ein Feld zusätzliche Servertypen und da kann man dann Terraform auswählen. Und das ist aber genau das, was uns auch unterscheidet. Plugins setzen im Prinzip oben auf Outlook auf und synken dann Daten hin und her in gewissen Intervallen. Das funktioniert, also Outlook kriegt das nicht mit in dem Sinne, sondern das ist ein Aufsatz auf Outlook. Während wir unter der Haube von Outlook einen anderen Service-Provider zuschieben. Also Outlook sieht genau aus wie Exchange. Der Exchange hat auch nichts anderes wie ein Service-Provider drin und wir klinken uns an der gleichen Stelle ein.
Okay, also aber Outlook denkt zwar, es ist so ähnlich wie Exchange, aber ich kann nicht sagen, nimm mal den Exchange-Server.
Outlook nicht, weil da sind wir einfach konform. Microsoft hat von vornherein einen Mechanismus angebaut, um andere Servertypen anzuschließen, weil die haben ja auch Verträge mit anderen Firmen. Ja? Und diesen Mechanismus haben wir genutzt. Wir könnten es auch so machen, dass Outlook denkt, es ist Exchange, aber das haben wir eben nicht gemacht in dem Fall.
Warum?
Ja, weil das der vorgesehene Weg von Microsoft ist und das auch sauberer ist von der ganzen Installation. Es macht funktional keinen Unterschied. Wo wir ein bisschen anderen Weg gehen, sind zum Beispiel solche Dinge. Wir können, sagen wir auch mal, Hacks machen, um Applikationen, die wirklich nach Exchange schauen, oder die gucken, ist da auch ein Exchange. Also auch sowas kann man zum Laufen bringen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel dieser BlackBerry Enterprise Server. Da kann man einfach den BlackBerry Enterprise Server nehmen, der eigentlich nur mit Exchange arbeitet, also BlackBerry Enterprise Server for Exchange, und kann dem über unsere DLL oder MAPI Sachen im Prinzip beibringen, mit uns zu reden. Und er denkt dann, es ist ein Exchange. Aber im Outlook gehen wir den vorgeschlagenen offiziellen Weg für Third-Party-Anbieter.
Okay, sieht man das dann irgendwo auf dem Outlook oder auf dem Windows, dass da, oder sehe ich das nicht?
Nee. Der Benutzer sieht gar nichts, solange bis er. Der einzige Punkt, an dem man sieht, ist, wenn man im Prinzip seine E-Mail-Konten, wenn man da sich durchklickt und ins E-Mail-Konto reingeht, an irgendeiner Stelle beim Server-Typ steht Zarafa statt Exchange. Optisch in der gesamten Menüführung oder sowas sieht man keinen Unterschied.
Könnt ihr auch mehr als Outlook jetzt vom Umfang her anbietet? Also habt ihr einfach noch Sachen dazu programmiert, irgendwelche Properties selber erfunden, die es normal nicht gibt oder so, dass das mehr geht als Outlook so standardmäßig anbietet?
Nein, im Outlook gar nicht. Da haben wir uns 100% dran gehalten, wie es ist. Wir wollen da auch gar nichts machen. Innovation findet für uns woanders statt. Also Innovation haben wir zum Beispiel in dem Web Access gemacht. Wir haben einen Ajax Web Access, der im Prinzip auch sehr, sehr ähnlich funktioniert wie Outlook, auch das gesamte MAPI eben entsprechend nutzt. Dort haben wir Zusatzfunktionen reingebaut. Also erstens mal funktioniert unserer natürlich mit jedem Browser, bevorzugt auch mit Firefox natürlich, während der von Microsoft, der nur mit dem Internet Explorer geht. Und wir haben Erweiterungen drin, wie zum Beispiel, es gibt so einen Advanced Calendar View, wo ich viele Benutzer übereinander, untereinander legen kann. Das sind Erweiterungen, also die über das hinausgehen, was jetzt in der proprietären Welt da ist. Und dort sehen wir auch das meiste Potenzial, wo wir selber Dinge weiterentwickeln. Bei Outlook heißt unser Motto, mach es genau gleich, der Benutzer ist zufrieden, Innovation findet für uns woanders statt.
Wir waren ja vorhin schon bei dem Thema, was braucht ihr, dass es läuft, also einen normalen LAMP-Stack. Wenn ich jetzt auf die Homepage gehe, kann ich mir auf der einen Seite den Quellcode runterladen, auf der anderen Seite irgendwelche Binärpakete. Für welche Distribution baut er die alles?
Oh, alle aufzuzählen wird jetzt schwierig.
Okay.
Also es sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Also ganz klar, Red Hat ist auch unser präferierter Partner jetzt international, weil die eben für uns international auch ganz gut als Partner Ansprechpartner da sind. Also eben für Red Hat natürlich, dann auch für Ubuntu, dann auch für SUSE. Bei SUSE sind wir in den letzten 2 Jahren ein bisschen hinterhergehinkt, weil das nicht so gut klappte. Mittlerweile ist es wieder besser. Also ich hoffe, das geht weiter so. Dann auch so für solche Sachen wie zum Beispiel Univention oder Collax, also mehr solche Appliance, oder Univention ist nicht Appliance, aber Collax ist ein Appliance. Also es gibt auch Binärpakete für diese Speziallösungen, aber so die Standarddinger. Was wir zum Beispiel nicht haben, ist sowas wie Gentoo oder sowas, aber auch klar, die bauen sich das Zeug hier alles selber.
Okay, aber Ubuntu und so kann ich einfach installieren,
genau,
ausprobieren.
Ja. Also die Standard, die großen wichtigen sind dabei. Da kann ich es einfach runterladen. Ich kann mir übrigens auch fertige VMWares runterladen. Ich glaube mit Debian, Debian natürlich, habe ich vergessen, sorry. Debian ist, wir entwickeln selber auf Debian, also natürlich auch Debian-Pakete. Aber es gibt auch fertige VMWares einfach, die schon mit Debian oder mit CentOS oder sowas kommen.
Wie fange ich denn jetzt an? Ich habe mir das Zeug installiert. Was habe ich denn? Eine Web-Oberfläche, wo ich auch selber als Admin-Einstellung einnehmen kann? Oder wie konfiguriere ich das Teil?
Also, per se haben wir keine eigene Web-Oberfläche. Das ist dadurch, dass wir uns, sagen wir mal, plattformagnostisch verhalten, wollten wir das auch nicht. Das heißt, dafür gibt es einfach Command-Line-Tools, die sind sehr gut und sehr mächtig. Wir gehen natürlich davon aus, man kann es zwar ohne LDAP oder sowas benutzen, aber wir gehen davon aus, dass die Leute eben sowas nehmen. Dafür gibt es dann natürlich entsprechende Schematas. Und wir haben Integrationen, wenn auf dem System, auf dem wir laufen, schon irgendein Management Interface da ist, dann hängen wir uns meistens mit rein. Bestes Beispiel, das Red Hat Management Interface, da gibt es einfach von uns dann entsprechendes, ich weiß gar nicht, ob es ein Plugin ist, aber ich glaube, es ist ein Plugin, wo man sich damit reinhängt, und dann taucht einfach in diesem Red Hat Interface ein zusätzlicher Reiter Zarafa auf und kann man es darüber managen. Des Weiteren haben wir etliche Partner, die komplett das Ganze in Management in Umgebungen integrieren. Da kann ich die Univention-Leute nennen zum Beispiel, die das gemacht haben. Die Umsetzung war da mit der Firma Linet. Das heißt, da kann ich auch Zarafa komplett aus deren Tools bedienen. Genauso gibt es zum Beispiel bei Collax so eine Umsetzung, die ist ähnlich. Collax ist sicherlich auch für Leute geeignet, die von Linux keine große Ahnung haben. Da kommt man eigentlich mit der Command Line nie in Berührung. Von uns selber aber nochmal ganz klar, gibt es einfach Command Line Tools.
Okay, bringt ihr den LDAP-Server mit, oder den muss ich selber haben und muss dann eine Schemaerweiterung reinladen?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in den Paketen ist. Ich glaube, man kann ihn gleich mit installieren, aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also im Prinzip ist man da übrigens völlig frei. Ich kann auch sehr einfach mich an eine AD hängen. Also wir haben auch eine entsprechende, machen auch viele Leute, also kann man jetzt darüber streiten, wie toll AD ist, aber ist halt in vielen Firmen einfach da, die warten nicht, das nicht einfach ändern oder können es auch nicht, und also genauso können wir uns da mit reinhängen. Mhm. Da muss ich allerdings dann extra was installieren, das weiß ich. Bei LDAP, ich glaube, das ist mit dabei, ich weiß es aber nicht genau.
Vielleicht zur Erklärung, AD ist Active Directory, und das ist so der LDAP, DNS, Kerberos, vermischte proprietäre Server von Microsoft, der diese ganze Authentifizierung und alles macht. Wenn ich jetzt eine Migration machen will, ich habe viele IMAP-Konten, will die jetzt nach Zarafa migrieren, geht sowas?
Ja, relativ einfach. Also, wenn ich viel IMAP-Konten habe, dann mache ich das am einfachsten über das vielleicht schon bekannte Tool IMAP-Sync, weil wir haben ja auch ein IMAP-Gateway. Also da kann ich ganz einfach über dieses IMAP-Sync die Mails aus dem einen rausziehen, den anderen rein. Das ist jetzt nicht das super performanteste, aber ist das einfachste. Super performant heißt, da kann ich an einem Wochenende vielleicht 100, 200 User rüberpumpen, je nach Hardware, die ich habe. Und natürlich auch nach Menge. Also User können ja von 10 Mails bis zu 50.000 oder 100.000 Mails alles haben. Aber das geht. Des Weiteren haben wir noch ein spezielles Migrationstool. dass wir natürlich wieder ziemlich stark auf dieses MAPI-Thema zugeschnitten haben. Es gibt unheimlich viel Clients oder Server, die in irgendeiner Form mit Outlook reden, und Outlook kann diese berüchtigten PST-Files machen. Mhm. Das ist nichts anderes wie ein lokales File, in dem in diesem MAPI oder in diesem Datenmodell alles abgelegt ist. Vorteil ist, dass ich das aus Grobweiß, aus Notes, aus was weiß ich was alles rausziehen kann und natürlich auch aus den Microsoft-Servern, die wir hauptsächlich migrieren. Wir haben ein Tool, das diese PST-Dateien batchgesteuert reinliest. Das heißt, ich hinterlege die User, wo das PST liegt, und im Prinzip noch ein paar Angaben. Das sind relativ einfache Files, die man da anlegt, und dann zieht es über Nacht oder je nach Datenmenge auch über längere Zeit das ein. Damit haben wir Migrationen gemacht von 1000 und mehr Usern. Bei 1000 Usern wird es meistens über eine längere Zeit gestreckt, aber 200 User sind am Wochenende gut machbar.
Mhm. Das ist dann eine nette Lösung. Das kann jeder auch mal zu Hause ausprobieren, wenn er irgendwo noch eine PST-Datei rumliegen hat oder wie. Oder
genau.
Ist da ein bisschen mehr Wissen notwendig?
Es ist auch Open Source, es ist sauber dokumentiert. Viel Wissen ist nicht notwendig. Also wer mit dem Command-Line-Tool umgehen kann, kriegt das hin. Es gibt übrigens noch eine viel einfachere Möglichkeit. Also wenn man wirklich nur mit einem, zwei Usern das machen will, jetzt bin ich halt wieder bei Outlook. Wenn man Outlook benutzen will oder schon hatte, das geht übrigens auch mit IMAP-Mails, kann ich auch Outlook nehmen als diese Schnittstelle, weil Outlook hat interne Funktionen exportieren, importieren, und die funktioniert voll transparent mit uns auch. Heißt, wenn ich nur einen IMAP-Store oder sowas einlesen will, dann kann ich das auch über diese Outlook-Funktion machen. Nur bei vielen wird es halt dann nervig. Ja? Also, aber man kann noch einfacher, das Allereinfachste ist, ich kann in Outlook auch meinen alten Server kontaktieren und meinen neuen und die Sachen per Drag and Drop rüberziehen. Für ganz kleine Datenmengen oder einen Schnelltest. Aber bei größeren Mengen ist dieses Command-Line-Tool schon sehr hilfreich.
Habt ihr einen Wiki oder eine Support-Datenbank oder so, wo ich die ganzen Hilfen finde? Oder sind das alles PDFs? Also wo finde ich Hilfe?
Alles das. Also wir haben ein Forum natürlich. Wir haben so einen kompletten Community-Bereich. Wir haben ein Forum. Wir haben einen deutschsprachigen Support und natürlich auch in Holland und so weiter Support, aber einen deutschsprachigen Support, der übrigens erreichbar ist. Also das ist nicht so, dass da nur die anrufen können, die Geld bezahlen, sondern da können auch andere anrufen. Es gibt die komplette Staffel, also sprich Forum. Es gibt eine Wissensdatenbank, FAQ. Es gibt jede Menge Whitepapers zum Download, PDFs und so weiter. Und dadurch, dass es Open Source ist, gibt es natürlich auch die Sourcen. Wer wirklich in so ein Tool reinschauen will, kann es tun und kann dann auch lernen, wie es funktioniert. Also das ist kein Thema.
Das heißt, ich kann auch anfangen, da selber Sachen zu programmieren, die ihr jetzt vielleicht noch nicht habt oder so. Ich habe eine eigene Gruppe geschrieben oder was Eigenes, wo ihr kein Plugin habt, kann ich machen.
Klar, das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, das Zpush, also unsere Umsetzung von diesem AirSync-Protokoll, das ist auf SourceForge. Und da war uns einfach auch dran gelegen, dass diese Plattform, also diese gigantische Mobile-Plattform da draußen unter Windows und eben auch anderen wie iPhone und so weiter, dass die jetzt für die Linux-Welt nicht brach liegt. Da gibt's Umsetzungen für alles Mögliche, für IMAP-Server, für, ich glaube, Citadel und was, ich weiß, also das ist relativ trivial, da kann jeder sich hinten dran sein Backend so ranschrauben, wie er will. Das ist generell Politik bei uns. Wir finden alle, dass hier Vielfalt allen nur gut tut. Es ist natürlich im gewissen Bereich sehr, sehr komplex. Also es ist vielleicht jetzt für den Hobbyprogrammierer nicht immer einfach, da was zu tun. Aber wo es relativ trivial ist, ist sowas wie, wenn ich eine PHP-MAPI-Extension nehme, habe eine eigene PHP-Applikation und will ein paar Kontakte daraus lesen. Das ist wirklich mit ein paar Zeilen Code machbar.
Weil du es jetzt selber schon ein paar Mal gesagt hast, Zpush. Was macht das genau? Das heißt, also ich kann mein Telefon, mein iPhone, mein Telefon hier einfügen, was MAPI kann oder Active Sync kann. Ne?
Exakt, das ist der Punkt.
Das ist der Punkt.
Der Punkt ist Active Sync. Das haben wir, also viele Mobiles haben eben nativ einen Active Sync Client eingebaut. Ja? Der wird entsprechend von diesen Herstellern, diese Geräte auch gut gepflegt. Also ich nenne jetzt einmal natürlich die gesamte Mobile-Windows-Reihe, dann natürlich auch die ganzen Nokia-Geräte, die so ein Ding haben, Mail for Exchange, dann das iPhone, ganz bekannter Kandidat. So, und jetzt haben wir einfach gesagt, statt den Leuten zuzumuten, auf diesen Geräten eine neue Software draufzuschrauben, mit die man dann konfigurieren muss und bei jedem Gerät wieder neu überprüfen muss, ob es läuft, unterstützen wir das. Ja, dann haben wir uns das angeschaut. Das Protokoll selber ist jetzt nicht wirklich kompliziert. Das ist im Prinzip ja auch ein Just Another Sync-Protokoll. Ja. Ausnahme, es unterstützt wirklich sehr stark auf diese MAPI-Datenmodelle zugeschnitten, was aber auch kein Hexenwerk ist. Man kann damit arbeiten, sieht man bei uns. Und es unterstützt natürlich auch Push und Notifications. Das ist ganz entscheidend hier. Die Umsetzung ist einfach so, dass wir im Endeffekt ist es nichts anderes wie XML-Daten über HTTP zu schaufeln und dafür gibt es eine binäre Komprimierung. Das kann man bei SourceForge oder auch in Präsentationen von uns nachlesen, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach. Deswegen, ich glaube auch, dass deswegen ein Patent dafür in Europa zumindest abgelehnt wurde, weil die technische Höhe dieser Geschichte ist wirklich anzuzweifeln. Die Umsetzung hat bei uns auch nicht lange gedauert.
Okay, da wollte ich nämlich jetzt gleich nachfragen. Wie sieht es da jetzt? Das ist jetzt ein Protokoll. Wie sieht es da in der Lizenzierung aus?
Das ist genau. Also in Europa gibt es kein Patent dafür. Okay. Das haben wir natürlich geprüft. Mhm. Ja. Es gab zwar einen Antrag, der wurde auch erstmal abgelehnt. Ich weiß jetzt, kenne den Status aktuell nicht, aber ich sehe da keinerlei Problem. Im Endeffekt ist es auch so, will man sich im Prinzip den Zugang zu für Linux-Server, den Zugang zu solchen wichtigen mobilen Plattformen eben verbauen lassen oder nicht? Weil eins ist auch klar, die Software, die man jetzt für alle diese Geräte neu strickt, hat erstmal Probleme und ob man das dem User zumuten will, ich würde sagen eher nicht. Und das funktioniert einfach sehr sauber out of the box. Das ist genau, was ein User will. Der will klick, klick und seine Daten sind da. Alles andere finden die nicht schön.
Dieses Z-Push ist jetzt also eure Implementation von Active Sync, das also so ein Gerät wie ein iPhone denkt, würde mit einem richtigen Exchange-Server reden.
Korrekt, genau. Also dort stellt man übrigens auch ein, also man wählt im Prinzip aus E-Mail-Server, Exchange, dann gibt man eben eine IP oder Domain oder was ein und Username, Passwort, Verschlüsselung und dann war's das. Der Rest passiert automatisch, also innerhalb von einer Minute eingestellt auf dem iPhone.
Das Zeug ist in PHP programmiert?
Eurer Seite. Genau, das ist ja fast ausschließlich in PHP programmiert. Das nutzt hintendran natürlich die API, die dann wieder in C geschrieben ist, aber Zpush selber kann man einfach verstehen, weil es eine Umsetzung in PHP ist. Ist übrigens, muss man auch fairerweise sagen, natürlich eine Beschränkung. Also ob man jetzt mit dem Standard Zpush zum Beispiel 500 Benutzer synken könnte, glaube ich nicht, weil da müsste man wahrscheinlich dann eine echte C-Umsetzung machen. War bis heute nicht so sehr das Thema, weil die meisten Firmen eben bei 1000 Benutzern vielleicht nur 100 haben, die dann Active Sync nutzen. Aber in der Zukunft kann das durchaus ein Thema sein, auch das nochmal komplett in C zu rewriten. Einfach damit man hier höhere Performance hat.
Das ist jetzt eine Over-the-Air-Lösung.
Ja.
Ich kann Zpush nur Over-the-Air nutzen. Also da gibt es nicht, dass ich ein Kabel dran stecke und darüber auch Active Sync mache oder so.
Nee, würde keinen Sinn machen, weil also für uns würde es keinen Sinn machen, weil natürlich diese ganzen lokalen ActiveSync-Sachen, die eben jetzt zum Beispiel mit Outlook arbeiten, sowieso funktionieren mit uns. Da mussten wir nichts neu umsetzen, weil da gibt es das ja zwischen dem Client und dem Server sowieso. Für den Over-the-Air mussten wir es umsetzen. Also das heißt, wir haben Zpush ist nur Over-the-Air, ganz klar.
Okay, und Push sagt ja schon, das unterstützt diese Notifications, die du gesagt hast. Das heißt also, ich ändere einen Teil wieder den Benutzer, einen Kontakt, trage eine neue Telefonnummer hinzu und ein paar Minuten, Sekunden, später ist es auf dem Telefon drauf.
Okay, hier muss man sagen, es unterstützt Push in der Weise, wie es eben hier auch von Microsoft vorgegeben ist. Da muss man jetzt, man kann ein bisschen tief einsteigen. Also Push in dem Sinne, auch bei einem Push muss ja in irgendeiner Form der Client informiert werden, dass jetzt auf dem Server sich was geändert hat oder andersrum. Das macht BlackBerry übrigens sehr, sehr schlau. Die machen das im Prinzip noch unter dem TCP-IP-Layer. Dazu brauchen die aber eine Infrastruktur zusammen mit den Providern und Carriern. Das ist dann auch ein bisschen der Nachteil dieser BlackBerry-Lösung, die zwar sehr sauber funktioniert, aber eben nur über diese BlackBerry-NOCs, Network Operation Centers, in Verbindung mit den Providern. Die Microsoft-Lösung ist eine wirklich echte, einfache Verbindung vom Client-Server über TCP-IP im Endeffekt. Und im Endeffekt nutzen die so einen Trick. Und zwar arbeiten die einfach mit long-going requests. Das heißt, vereinfacht jetzt gesagt, der Client fragt, ist denn bei dir eine Änderung da? Und dann kommt 3 Minuten oder 4 Minuten keine Antwort und so lange ist auch keine Änderung da. Wenn aber eine Änderung da ist, nach 30 Sekunden kommt die Antwort ja. Ist ein Pseudopush. Es wird also nicht ständig gepollt, auch nicht in Intervallen, sondern es wird im Prinzip auf beiden Seiten geschaut, ist eine Änderung da. Es benötigt eine offene TCP-IP-Verbindung. Das ist der einzige Nachteil. Aber wo sich das zum Beispiel niederschlägt, ist, dass die Geräte, die mit ActiveSync arbeiten, die Endgeräte mehr Strom brauchen.
Das heißt, der Akku ist schneller leer.
Exakt. Das ist definitiv ein Nachteil. Vorteil ist eben, es funktioniert über jede Infrastruktur. Es funktioniert also wirklich zwischen Client, Server, verschlüsselt, ohne dass irgendein anderer Server dran hängt. Das ist sicherlich vielen angenehmer. Ja? Man weiß nie so ganz genau, was jetzt eben andere Server noch tun oder andere Network Operating Centers tun. Der Nachteil ist höherer Stromverbrauch, ansonsten sehe ich keine großen Nachteile.
Du hast jetzt ein iPhone, wie ist es da, wie funktioniert es mit dem Ding?
Super, also ich benutze es schon, also seit es eben ActiveSync für iPhone gibt, wir hatten es 2 Tage später, glaube ich, oder 1 Tag später im Laufen.
Wow.
Und absolut gut. Also wir hatten am Anfang 1-2 Probleme mit diesen Meeting Requests, also mit den Antworten, die wie immer dort halt ein bisschen anders laufen wie woanders, aber mittlerweile ist das absolut gut. Also ich möchte es gar nicht mehr abgeben. Wir haben ja jetzt auch die BlackBerry-Umsetzung. Viele bei uns in der Firma machen jetzt auch BlackBerry. Aber muss ich sagen, für Mail ist es noch besser, weil BlackBerry da ein paar interne Funktionen hat. Copy-Paste und so weiter, das ist schon angenehm. Aber da passt mir halt der ganze Rest beim BlackBerry nicht. Also ich bin absoluter iPhone-Fan und die Umsetzung mit Zpush klappt wunderbar.
Ist der Akku dann merklich schneller leer? Oder?
Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich habe nicht ständig Push angeschaltet, sondern das kann man ganz einfach aus- und anschalten über einen Button. Ich habe halt Push dann angeschaltet, wenn ich jetzt wirklich unterwegs bin und warte auf Mails. Oft macht Push auch keinen Sinn. Wenn ich 3 Stunden im Freibad liege und meine Ruhe haben will, dann kann ich einen Push ausschalten. Klar, ich muss diesen einen Button aus- und anmachen, aber dann geht eben die Akkuleistung nicht so schnell runter. Da wünschte ich mir noch übrigens, dass Apple noch ein bisschen nachlegt. Also sprich, dass Apple das noch einfacher macht, hier diese Sache zu steuern. Ich habe Push, ein anderes Beispiel, wenn ich Push nicht angeschaltet habe und ich gehe in die E-Mail-Applikation, holt er sich natürlich sofort die Änderung. Ich muss also nicht irgendwo noch einen Button drücken und sagen, jetzt hol die. Also das, wer ein iPhone benutzt, wird relativ schnell draufkommen, dass er Push nicht immer braucht. Manchmal ist es ganz schön, aber auch, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ein Benutzer über seinen eigenen Online-Status denkt oder nicht denkt.
Okay, wie sieht es mit diesen ganzen Nokia-Telefonen aus? Also ich meine, die können alle Sync-E-Mail.
Nein, nicht alle, sondern grobe Regel. Sync-E-Mail können es, glaube ich, alle. Ja,
ja, genau.
Die Business-Phones können eigentlich alle über dieses Ding Mail for Exchange, macht das ActiveSync-Protokoll.
Okay, also die hätten wir jetzt schon mal abgehakt. Was ist mit den Smartphones, die nur Sync-E-Mail können?
Die stehen nebendran, das ist richtig. Das ist
klar. Keine Lösung.
Da haben wir keine Lösung. Das war bisher einfach nicht bei uns jetzt Fokus. Es gibt übrigens, oder es gab Gespräche mit den Funabol-Leuten, ob man da was macht. Wir haben uns aber da ein bisschen die Usability angeschaut und also den Server und das, wie das hinten dran funktioniert, haben wir als sehr kompliziert empfunden. Heißt nicht, dass wir in Zukunft nichts machen, sondern es war einfach nicht einfach möglich, da etwas zu tun.
Okay, also vielleicht kommt da irgendwann mal was.
Könnte durchaus sein, aber ist aktuell jetzt noch nichts mit Termin oder sowas auf der Roadmap.
Was ist der Unterschied zwischen ActiveSync und SyncML? Also für jemanden, der es nicht blickt, sind irgendwie Sync-Protokolle, die machen sowas Ähnliches?
Es ist wirklich erschreckend gleich. Ein Unterschied ist die binäre im Prinzip Komprimierung. Das ist gut, da muss man einfach festlegen, wie ich etwas binär komprimiere. Das ist kein Hexenwerk, sondern eine Festlegung. Das andere ist, dass eben ActiveSync sehr stark auf dieses MAPI-Datenmodell zugeschnitten ist. Das ist aber jetzt kein Unterschied des Protokolls, sondern einfach des Datenmodells. Und meines Wissens SyncML nicht so stark standardisiert ist. Also SyncML kann ich ist schon auch standardisiert, aber man kann es halt einfacher wohl dann auf verschiedene Sachen anpassen, während ActiveSync wirklich richtig gut und sauber hauptsächlich eben mit Servern und Applikationen funktioniert, die auch dieses MAPI können. Weiterer Punkt ist halt, dass dieses Incremental Change System und die Notifications dann auch mit ActiveSync sauber umgesetzt sind, was mit SyncML meines Wissens gar nicht geht. Da könnten wir wahrscheinlich dann nur pollen.
Okay, aber wenn ein Hersteller ActiveSync umsetzen will, der muss wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlen, oder? Zumindest für Amerika.
Genau, also wenn ich als Client, also Apple hat Lizenzgebühren bezahlt.
Ja, genau.
Kann uns relativ wurscht sein, ja, dass hat Apple bezahlt. Wir haben auf der Serverseite das Protokoll umgesetzt und ein Client, der mit uns redet, von dem gehen wir aus, der ist lizenziert. Fertig. Es gibt andere, ich glaube, Scalix hat diese Sache auch lizenziert, vielleicht weil sie ein US- oder kanadischer Hersteller sind. Also wir sehen es eigentlich nicht ein. Der Punkt ist hier einfach, dieses Protokoll oder diese gesamte Geschichte sollte frei zugänglich sein. Ja, ich sehe einfach hier nur Probleme, wenn man da mal den Weg mitgeht. Wir wollen das nicht tun.
Mhm. Gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die Proxys, die ihr eingebaut habt. Also wir haben ja schon gesagt, ihr habt einen IMAP-Proxy, das heißt also alle E-Mails, die ihr in eurer internen Struktur habt, kann ich auch über IMAP ziehen, damit gehen alle E-Mail-Clients. Ihr habt einen CalDAV-Server, ihr habt, was habt ihr noch?
Also, das ist bei IMAP kein Proxy, sondern ein Gateway.
Ein Gateway, okay.
Da ist vielleicht wichtig, den Leuten zu sagen, dass es kein IMAP-Server ist. Also ein IMAP-Server wie ein Cyrus funktioniert schon performanter und mächtiger, sondern es ist ein Gateway auf unsere Mails, die in der Datenbank liegen. Das funktioniert auch sehr gut mit Thunderbird oder diesen Clients. Man sollte es von der Performance her nicht so wie ein Cyrus-Mail-Server. Also ich kann damit auf meine Mails gut zugreifen, aber wir sind kein IMAP-Server. Ganz einfach, ganz wichtige Sache. Dann schon erwähnt, klar, wir haben auch CalDAV, einen CalDAV-Server drin. iCal geht, wobei iCal sollte man, es geht mehr für einzelne Datenimporte und Exporte und nicht für wirkliches kollaboratives Arbeiten mit Kalender. Mhm. Weitere Sachen, das war's eigentlich, PUP, IMAP, CalDAV, iCal, fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Wenn E-Mails reinkommen über den MTA, dann gibt es bei Cyrus zum Beispiel die Möglichkeit, so Hive-Skripte anzulegen, also dass der mir das vorsortieren kann auf dem Server. Mhm. Tut sowas bei euch auch?
Ja, wir benutzen dazu, wieder mal, ich muss es leider wie immer sagen, wir benutzen die gleichen Mechanismen wie Outlook. Also man kann sowohl über unseren Web-Access, wenn man kein Outlook hat, als auch eben über Outlook die den Regelassistenten starten und der macht im Prinzip sowas, ja. Dann wird es serverseitig ausgeführt oder clientseitig, kann man sich auswählen.
Okay, das kann man auswählen, weil ich kenne das normal nur, dass es der Client macht und dann ist es ja blöd, dann passiert es ja erst später, dann lädt er sie ja alle erstmal runter und sortiert sie dann ein. Aber es geht auch serverseitig.
Ja, gleich. Es geht, klar, wenn ich im Web-Access das mache, geht es natürlich nur serverseitig, ganz klar, weil logischerweise kann der Web-Access lokal da nichts machen. Also, oder beziehungsweise bei Outlook kann ich dann über einen Check-Button auswählen, auf dem Client oder auf dem Server. Mhm.
Ich kann also auch einen normalen Thunderbird zum Beispiel benutzen, um jetzt auf eure Daten zuzugreifen. Also,
korrekt.
Nehme E-Mail und ich installiere noch die Erweiterung, die so ähnlich ist wie Sunbird und kann dann auch auf die Sachen zugreifen, auch schreibend, lesend und schreibend.
Korrekt, genau. Das funktioniert alles. Wie gesagt, unser Fokus der Entwicklung ist es nicht, aber es funktioniert, also Thunderbird schon sehr gut mittlerweile, weil eben auch Entwickler bei uns immer mal wieder ein Thunderbird nehmen, aber es funktioniert sehr gut, muss man ganz klar sagen.
Wie sieht es mit Contact und Evolution aus?
Evolution wäre ich vorsichtig. Also ich weiß, dass es manche Leute benutzen. Ich weiß aber auch, dass es nicht die schönste und stabilste Lösung der Welt ist. Bei Contact weiß ich, dass es mit IMAPs ganz gut funktioniert. Wie gut dort, ich glaube, für CalDAV gibt es keine Umsetzung. Weiß ich aber nicht ganz genau.
Doch, müsste gehen.
Okay, dann hab ich es noch nicht gesehen. Könnte man mal testen, wäre spannend. Nochmal, unsere Referenz ist hier die Sunbird-Geschichte. Also wir testen halt gegen Sunbird.
Ja, okay, dann haben wir noch ein größeres Thema und dann sind wir vielleicht sogar schon durch. Und zwar, neben Zpush habt ihr noch eine andere nette Lösung, die nennt sich Zmerge. Was ist das genau?
Okay, das ist so entstanden, dass wir irgendwann im letzten Jahr festgestellt haben, dass wir eigentlich mit Groupware ganz gut dastehen, dass es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und haben uns natürlich auch ein bisschen geschaut, was jetzt bei den Proprietären wie funktioniert. Und sicherlich eine Stärke dort war immer oder ist immer, dass auch zumindest die großen Hersteller untereinander ganz gut miteinander können. Ja, und wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen Mechanismen, um mit anderen Best-of-Breed Open-Source-Applikationen Daten transparent auszutauschen. Das kann auf verschiedenen Wegen laufen. Bestes Beispiel, zum Beispiel sowas wie Sugar CRM. Da sind wir übrigens im Januar Project of the Month gewesen mit unserem Z-Merge Connector. Und zwar, logisch, ich will, wenn ich Sugar benutze, die Kontakte und Kalenderdaten nicht an zwei Stellen pflegen. Ja. Dafür gibt es dann irgendwelche kleinen Plugins, die aber dann immer nur funktionieren, wenn der User dann entsprechend auch was tut. Und da haben wir gesagt, das wollen wir hinten dran am Server machen, deswegen haben wir Z-Merge gemacht, aber wir haben es so gemacht, dass es eben nicht nur mit Sugar, sondern mit allem funktioniert. Das ist nichts anderes wie ein Modul, das Web-Services und andere Dinge im Prinzip zum Datenaustausch benutzen kann und hinten dran auf unserer Seite dann MAPI redet. Davon muss der andere aber gar nichts wissen. Also der andere Server, Sugar hat keine Ahnung von MAPI, sondern Sugar hat halt eine Möglichkeit, Daten direkt aus der Datenbank zu holen. Und das Z-Merge wandelt das so um, dass es bei uns passt. Und das Ganze eben auch wieder mit User, Gruppenrechten und so weiter, Berücksichtigung und eben auch mit solchen Dingen wie Notifications. Heißt, auf einer Seite ändert sich was, bupp, eine Sekunde später ist es auf der anderen transparent auch geändert. Ähnliche Umsetzung gibt es auch für andere ERP-Sachen und so weiter. Aber noch ein anderer wichtiger Punkt ist sowas wie Alfresco. Das ist jetzt nicht direkt mit Z-Merge gemacht, sondern da gehen wir den Weg, dass wir im WebAccess ein Plugin-Konzept haben. Über dieses Plugin-Konzept kann ich Web-Services oder APIs von anderen Produkten nutzen, was wir zum Beispiel Alfresco machen, um Attachments bei einer Mail aus Alfresco rauszulesen oder auch dort wieder abzulegen.
Ich kann, das ist auch alles Open Source und da kann ich mich auch ein bisschen einlesen, wenn ich will.
Klar, also Z-Merge ist auch Open Source. Man muss auch sagen, sowas wie Z-Merge ist jetzt nicht so, dass ich klick, installiere und läuft. Also bei Zpush ist es noch so, Zpush hat man nach 10 Minuten am Laufen. Bei Z-Merge muss man definitiv tiefer reingehen. Also wer das nutzen will, sollte entweder ein bisschen Ahnung von der Sache haben oder eben dann auch vielleicht mit uns reden und kann bei uns direkt mit den Entwicklern reden. Vor allem, wenn man es mit, sag mal, wenn ich es jetzt nicht mit Sugar laufen lassen will, sondern mit irgendwas anderem oder mit einem Sugar, das schon sehr stark angepasst ist an lokale Bedürfnisse, dann muss man da sicherlich noch das eine oder andere ändern. Also der Basismechanismus ist da, man muss es aber schon immer auf Bedürfnisse anpassen. Also auch nicht jeder will hier die gleichen Dinge eben zwischen den einzelnen Datenbanken hin und her schaufeln. Also das muss man sicher anpassen.
Das ist völlig transparent. Also ich kann dann auch in dieses Sugar zum Beispiel gehen und dann sehe ich da auch die Kalendereinträge oder?
Korrekt.
Ja, okay. Wenn ich jetzt so einen Sugar schon habe und vielleicht mir jetzt überlege, einen Zarafa zu kaufen, dann was mache ich denn am besten? Euch fragen, klar, aber wie kriege ich es auch selber hin? Ihr habt da auch Dokumentationen, oder?
Ja, also auch dieses Sugar-Ding ist, also einmal, man kann zum Beispiel auch ein VMware runterladen, oder wo praktisch diese Sugar-Zarafa-Sache schon fertig gezeigt wird. Dann kann man diese Sache natürlich über unsere Partner, die wir in Europa haben, so knapp 400 Partner beziehen. Dann kann man natürlich auch ganz einfach nur die Community-Version runterladen, die tut es genauso mit dem Sugar. Da funktioniert das im Prinzip auch alles. Da gibt es dann Unterstützung eben übers Forum. Und wir bieten auch noch für sowas Trainings an. Aber da muss man auch sagen, die Trainings zu Z-Merge, das sind sehr, sehr begrenzte Veranstaltungen, weil es gibt nicht so wahnsinnig viele, die da tiefer rein wollen. Da ist vielleicht noch ganz interessant, dass wir im Juni ein Summercamp machen. Das ist ein Summercamp in der Nähe von Köln. Da ist ein großer Teil, also das heißt, wir sitzen mit den Entwicklern und Partnern und anderen Leuten 3 Tage zusammen. Und da ist ein großer Teil auch dieses Thema Integration mit anderen Sachen.
Genau, weil ich da auch noch drauf eingehen wollte, auf welchen Veranstaltungen ihr seid. Wann ist dieses Summer Camp und das ist nur eine Veranstaltung von euch, oder?
Korrekt. Also wir sind bei auf diesen ganzen Standardveranstaltungen, natürlich auf der CeBIT, auf dem Linux-Tag, auf dem Chemnitzer Linux-Tag. Also diese ganzen Sachen dann über Deutschland hinaus sind wir jetzt gerade in Paris auf der Linux-Solution und ein paar anderen Messen noch. Also insgesamt machen wir, glaube ich, 40 Veranstaltungen im Jahr oder sowas. Wobei in Deutschland das Summercamp schon auch noch interessant ist. Das ist 3 Tage, davon 2 Tage mit den Entwicklern, wo wir wirklich nur über Technik und Entwicklung reden. Also da müssen die Sales-Leute alle zu Hause bleiben und dann wird wirklich Hardcore-Technik gemacht. Da wird dann auch, übrigens auf dem letzten Summercamp haben wir die iPhone-Umsetzung in 2 Tagen gemacht. Mhm. Also praktisch Zpush so angepasst, dass es sauber lief. Das sind auch die Leute aus dem Ausland mit dabei, das ist ganz interessant, da kommen dann auch Leute aus Brasilien oder so. Mhm. Da kriegt man extrem viel Know-how in sehr kurzer Zeit und wir bemühen uns auch, weil das ein 3-Tage-Event ist mit dem Hotel und allem, bemühen wir uns aber trotzdem, das immer von den Kosten her wirklich ganz extrem gering zu halten. Ich glaube, dass der 2-Tages-Pass 290 Euro kostet. Das ist schon eigentlich wirklich nur ein Hotelzimmer und das Essen.
Wann ist es? Steht es schon fest?
Ich Oh je. Ich glaube 18, 19, 20. Juni.
Okay. Schauen wir mal auf die Webseite und dann packen wir es vielleicht noch dazu. Gut. Es ist ja alles Open Source, ist ja alles toll, aber was, womit verdient ihr euer Geld?
Eben mit diesen 90% der Outlook-Benutzern, ganz klar. Es ist, und mit den Enterprise-Kunden. Also,
und mit Migration, oder?
Genau. Also ein Enterprise-Kunde mit ein paar hundert Benutzern oder 1000 Benutzern, der wird natürlich nicht hier selber rumbasteln, sondern der holt uns mit einem Partner zusammen meistens, der da lokal noch arbeitet. Dann gibt es dafür für diese Kunden zum Beispiel solche Dinge wie 24/7 Support, wie spezielle Features, die eben nur ein Enterprise benutzt, nur eine Enterprise-Firma braucht. Damit verdienen wir unser Geld, ganz klar. Also das meiste kommt schon aus diesen größeren Firmen, mittleren und größeren Firmen. Im Bereich kleine Firmen, da nehmen die meisten einfach eine Community Edition. Ein Punkt, den man vielleicht erwähnen muss, wo jemand auch bei kleineren Firmen schon bei uns einen Professional Server kauft, ist diese BlackBerry-Integration. Die funktioniert in der Community-Version auch nicht. Das proprietäre BlackBerry-Teil, den man auf der Windows-Server-Seite installiert, den gibt es eben auch nur bezahlt. Es gibt mittlerweile sehr viele Firmen, auch gerade kleinere Firmen mit 20, 30, 40 Usern, die eben für 10 User BlackBerry wollen. Und für die ist das allemal noch viel, viel günstiger, wie einen kompletten Microsoft-Stack anschaffen.
Mhm. Aber für iPhone bräuchte ich es nicht?
Nee, gar nicht.
Oh ja.
Es läuft out of the box mit der Community-Version wunderbar.
Habt ihr eine Testversion online, dass ich mal raufgehen kann und mir das mal angucken kann, wie euer Web-Access so aussieht und sowas?
Selbstverständlich, alles. Also es gibt, wie gesagt, VMware, es gibt eine Online-Demo, es gibt VMware-Sachen, wer nicht groß installieren will, und bis zum Source Code runter. Das ist klar, bei uns gibt es alles zum Test.
Vielleicht nochmal die Webseite sagen, wo finde ich das Ganze?
Also www.zaraffa.com. Also Zaraffa schreibt man Zeppelin Anton, Rudi Anton, Friedrich Anton.
Gut. Wie geht's jetzt weiter? Also, was werden wir denn demnächst von euch erwarten können? Gibt's da irgendwas?
Ja, einiges. Wir arbeiten exzessiv im Moment gerade an der Unicode-Umsetzung. Unicode können wir im Moment nicht. Das heißt, Asien und so weiter haben die Leute noch Probleme mit uns.
Bei UTF-8 dann.
Genau. Hm. Das ist auch ein dicker Batzen. Das kommt nicht so schnell. Also, ein hehrer Plan ist, das zum Jahresende zu haben. Schauen wir. Weitere Dinge, wo im Moment viel gemacht wird, ist im Web-Access-Bereich, also den Web-Access einfach, das war vorhin schon erwähnt, über das, was ein Outlook kann, hinaus aufzupumpen, da was zu machen. Und was auch im Moment stark vorangetrieben wird, ist solche Dinge wie weitere Integration in andere Management-Tools noch. Also auch solche Dinge wie größere Archivumgebungen und so weiter, da muss man schon was tun. Also das sind hauptsächlich Dinge, die so Professional-User interessieren. Also für normale User, muss ich sagen, ist Zaraffa sehr komplett. Also wenn man sich's mal anschauen will, da gibt's nicht mehr so wahnsinnig viel, was man noch tun muss. Das meiste, was passiert, ist wirklich für Internationalisierung, für große Umgebungen, für Archiving, solche Sachen.
Mhm. Ist jetzt irgendein Teil des Projekts, der dir am Herzen besonders liegt, oder sagst du, egal, Hauptsache es ist ein schönes Produkt?
Ich hab zum Beispiel dieses Z-Merge überhaupt erstmal gepusht bei uns, weil ich einfach diese Interaktion mit anderen Sachen mich nervt, wenn ich Daten mehrmals erfassen musste. Ich mag das nicht und deswegen liegt mir sowas am Herzen und derjenige, der das dann mit den Entwicklern immer ein bisschen vorantreibt. Ansonsten liegt mir am Herzen, wo ich immer sehr stark drauf schaue, dass die Sachen wirklich maximal einfach für den Benutzer sind. Ich glaube, da geht immer noch viel im Open-Source-freie Software-Bereich schief. Viele Dinge gehen schief, weil Endbenutzer keinen Sinn dafür haben und wenn etwas komplizierter ist, lassen sie es liegen. Und da müssen wir jeden Tag dran arbeiten, dass es immer maximal einfach ist und es so gelöst ist, wie der Kunde es will, wie der Benutzer es will. Das ist sicherlich das, wo wir jede Woche dran arbeiten.
Da muss man aber auch Tests machen, viele, viele Tests, oder?
Ja, wir beschäftigen in Indien ein paar Leute, die nichts anderes machen wie klicken. Das ist wirklich so. Ja, weil die Entwickler mögen das nicht. Die haben da keine Lust, also muss man es anders lösen. Und zwei Dinge, einmal muss man feste Testteams haben und zum anderen muss man natürlich relativ früh die Leute draußen einbinden. Das geht bei Open Source nicht prima. Da kriegt man schnell Feedback. Also die Community-Version, die man downloaden kann, ist nicht hinter dem Rest hinterher, sondern immer voraus. Also das heißt, das Neueste, was wir programmiert haben, gibt es immer zum Download. Und darüber kriegen wir schon viel Feedback.
Gut, vielleicht noch ein paar persönliche Worte. Was hast du irgendwas studiert? Wo kommst du überhaupt? Was ist dein Background? Wo kommst du her?
Ganz ursprünglich mal wirklich auch aus der Programmierung. Ich habe Programmieren begonnen, als Z80 noch aktuell war und viel Assembler gemacht und habe dann mit meinem heutigen Partner auch noch Ryan Hughes eine Firma gegründet, die eben damals schon mit Datenbank programmiert hat und mit den ersten Unixen und habe dann aber später BWL studiert. Also deswegen bin ich jetzt hier auch leider Gottes in der Rolle, dass ich Geschäftsführer bin und auch mit Zahlen hantieren muss. Ich habe also irgendwann einfach BWL studiert. Mein Partner war schlauer, der hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Aber jetzt bin ich halt ein Wirtschaftler.
Ja gut, ich meine, wenn man trotzdem was mit Technik macht und vielleicht, weiß nicht, kann man nicht auch selber irgendwo Hand anpacken, mal den Leuten über die Schultern gucken, man muss ja nicht die ganze Zeit nur bei Kunden rumrennen, oder?
Ja, nee, klar. Ich verstehe auch definitiv immer noch genug von der Technik, dass ich mich bei den Entwicklermeetings dazusetzen kann. Programmieren tue ich allerdings wirklich gar nichts mehr. Da habe ich auch keine Zeit dazu.
Okay. Ja, noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ansonsten würde ich sagen, war eine schöne Sendung.
Nee, alles prima.
Haben wir alles
bin mal gesprochen. Gespannt, wer als nächstes redet. Ich glaube, dass, wenn noch andere kommen, das mache ich mir auch anhören.
Ja, also ich denke mal, ich versuche jetzt Thomas Uhl und vielleicht noch jemanden aus dem Team dazu kriegen und dass wir uns dann auch nochmal den anderen Groupware-Lösungen so angucken. Vielleicht noch Open Exchange, vielleicht Scalix, mal gucken, was da so noch so kommt. Ich meine, der Markt ist ja groß. Und sind viele interessante Techniken und das ist, denke ich mal, auch ein Markt, der immer noch größer wird, weil doch ziemlich viel Unzufriedenheit herrscht mit Exchange oder zumindest auch, weil es ewig viel teuer ist. Also das will man ja nicht bezahlen.
Ja, klar, also im Moment. Also ich muss sagen, wir merken hier gar nichts von Krisen. Im Gegenteil, die Leute schauen nach mehr Alternativen. Und dann, wenn die anderen interviewt werden, Grüße an meine Freunde von Scalix und Open Exchange. Wir kennen uns ja alle ganz gut. Das ist im Endeffekt auch ein überschaubarer Kreis von Leuten, die das machen.
Gibt's da irgendwelche regelmäßigen Treffen oder telefoniert man mal miteinander? Wie ist das?
Ja, klar. Also alle kennen sich, man sieht sich auf den gleichen Veranstaltungen und sicher kennt manche besser, manche schlechter, aber es gibt regelmäßige Austausch und Treffen. Also.
Aber es gibt nicht so eine Konferenz, die sich nur mit Groupware beschäftigt, oder?
Nee, leider nicht. Gibt's nicht.
Müsste man mal machen. Ja. Weil das ist tatsächlich ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist. Da sind plötzlich Anbieter entstanden, wo man vorher gar nicht gedacht hat, dass es sowas überhaupt gibt.
Ja, es ist einfach ein Core-Bereich. Also wie gesagt, ganz am Anfang haben wir es schon so eingeleitet, fast jede Firma braucht es einfach. Deswegen, das ist der Grund.
Ja. Und nur mit E-Mail und jeder seinen eigenen Kalender tut halt noch bis 5 Leuten, aber darüber hinaus wird es schon schwierig.
Genau, dann wird es Chaos.
Aber es gibt viele Firmen, viele Mittelständler, die trotzdem immer noch so arbeiten. Also ich kenne das, ja. Das ist, eine Exchange war immer zu teuer und mit was anderem, man hat ja auch keine eigene, die Mittelständler haben ja keine IT-Abteilung, keine eigene und dann macht man halt auch nichts.
Ja gut, dann einfach allen mal die Zarafa-Visitenkarte geben. Dafür sind wir da.
Okay, dann bedanke ich mich bei Helmut Neuberger. Er ist Geschäftsführer für Zarafa im deutschsprachigen Raum. Und ich hoffe, ihr hört dann bei den nächsten Sendungen wieder zu. Auf jeden Fall morgen bei radiotux@horaz wieder. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee.de.